Da der Vortrag auf Deutsch ist, kann ich auch die Vorstellung auf Deutsch versuchen. Herzlich willkommen, Michael Spürer. Michael Spürer ist, wie unschwer zu sehen ist, von Danzas Euronet. Und Danzas Euronet macht einiges an Windows File Services mit Samba 2.2. Der interessante Teil daran ist die Integration mit LDAP und die Replikation über verschiedene Standorte, aber das wird er jetzt selber erzählen, denke ich.
Ja. Hallo, mein Name ist, wie schon gesagt, Michael Spürer von der Firma Danzas Euronet. Ich werde so ein bisschen von meinen Eindrücken und Erlebnissen berichten, die ich hatte, als ich Samba mit LDAP eingeführt habe. Bevor ich aber mit dem eigentlichen Thema beginne, muss ich ein paar Sätze zu meinem Sponsor loswerden, der so freundlich war, mir diese Dienstreise zu finanzieren. Nachdem ich diese Lobeshymnen hinter mich gebracht habe, komme ich kurz darauf zu sprechen, aus welchem Grund wir überhaupt eine neue Plattform gesucht haben und wie es dazu gekommen ist, dass ich dann doch mal eine Chance gekriegt habe, Samba bei uns im Unternehmen einführen zu können. Ja, Informationen zu der Firma Danzas Euronet. Wir sind eine hundertprozentige Tochter des Danzas-Konzerns und somit auch Mitglied der deutschen Post WorldNet. Sie kennen wahrscheinlich alle diese komische Werbung im Fernsehen, wo so ein LKW noch rumjuckelt mit der gelben Wechselbrücke hinten drauf, wo Danzas steht. Genau das sind unsere LKWs, die wir durch die Lande schicken. Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich der zeitkritischen Großmengentransporte. Das heißt, alles, was mindestens ein Container füllt oder eine Wechselbrücke und zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt irgendwo in Deutschland oder sonst wo sein muss, das organisieren wir dann für unsere Kunden. Als Beispiel sei hier zum Beispiel mal der 24-Stunden-Service vom Otto-Versand genannt. Sie kennen wahrscheinlich zu Weihnachten, wenn Ihnen so ein netter Otto-Mitarbeiter im Fernsehen erzählt, Sie bestellen am Vortag von Heiligabend bis 12 Uhr Ihre Ware und kriegen sie bis Heiligabend 12 Uhr auch geliefert. Genau das ist unser Geschäft. Wir sorgen dafür, dass dieses Versprechen eingehalten wird. Wenn da etwas schief geht, wäre das für uns zwar nur eine Verfehlung, sprich ein Transport würde vielleicht nicht pünktlich ankommen, aber es würde dann doch bedeuten, dass bis zu 4.000 Kunden ohne Weihnachtsgeschenke dann da stehen würden. Die heulenden Kinder möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ich kenne meinen eigenen Sohn. Des Weiteren betreiben wir Logistiknetzwerke für einige unserer Großkunden, wie zum Beispiel schon erwähnt, der Otto-Versand, Quelle Neckermann, Deutsche Post, Paket oder Metro, Ikea und solche Sachen. Ich habe hier auch mal ein paar Bilder mit dazu gesetzt, ein paar Icons. Es sind bei weitem nicht alle, überhaupt nicht. Wir haben irgendwas um die 80, 90 Großkunden. Und falls einer unserer Kunden jetzt gerade anwesend sein sollte, es hat nichts mit der Wichtigkeit oder seines Auftragsvolumens zu tun, wenn er jetzt nicht zu finden ist. Tja, was bleibt sonst noch? Ja, es gibt bei uns im Hause einige Abteilungen, die arbeiten 24 Stunden durch. Sprich, sie überwachen unsere LKWs, überwachen die Termine und Zeiten, wann sie losfahren, wann sie angekommen sind, um entsprechend rechtzeitig eingreifen zu können, um einen Ersatz-LKW zu stellen oder den Kunden zu benachrichtigen, dass es daneben gegangen ist oder ähnliches. Zum Glück passiert das recht selten. Aber dadurch wird vielleicht auch klar, dass für uns Ausfallsicherheit und Geschwindigkeit bei File-Servern und Datenbanksystemen absolut höchste Priorität haben. Bei den Datenbanksystemen sage ich jetzt mal nichts groß dazu. Das ist ein Großrechner mit einer Oracle-Datenbank. Aber wie gesagt, bei den File-Servern wird es dann interessanter. Ich selbst bin bei Danzas Euronet im Bereich Server und Netzwerke tätig, beschäftige mich hauptsächlich mit dem Betrieb und der Instandhaltung und den ganzen Sachen rund um Linux-Server, besonders Open-Source-Applikationen wie Samba oder auch Apache oder sonst was da noch alles kreucht und fleucht. Das ist auch mein privates Hobby, daher habe ich auch wirklich schon sehnlichst darauf gewartet, dass endlich mal eine Chance kommt, um Samba in so einer großen Umgebung einsetzen zu können. Wie kam es nun dazu, dass wir eine neue Plattform suchten? Wir waren vor 2,5 Jahren noch zwei unterschiedliche Firmen, zum einen die Deutsche Post Transport und zum anderen Danzas NTO. Nach vielem Hin und Her, nach einem großen Merger und viel Werbung im Fernsehen, wurde daraus dann Danzas Euronet gegründet. Für die IT-Abteilung entstand dadurch entstand ein großes Problem. Es gab zwei IT-Abteilungen, die für sich eigenständig natürlich eigene Plattformen und Ansichten darüber entwickelt hatten, wie Service und Infrastruktur aussehen müssten. Dementsprechend unterschiedlich waren dann auch unsere Strukturen, die wir zusammenbringen mussten. Bei Danzas NTO, meiner alten Firma, standen überall massenweise kleine Novell-Server rum, ein paar Unix-Kisten, ein bisschen Linux da, hier und da, plus eine AS400. Bei der Deutschen Post Transport werkelte ein uralter Windows NT-Server, der nur Benutzerauthentifizierung machte, und in all den Niederlassungen kleine Samba-Domänen in der Version 2.0.1. Kein Mensch weiß aus welchem Jahr, wer diese Konfiguration zurecht gebastelt hat, aber es lief, keiner wollte es anfassen. Gut. Was wollte man noch dazu? Es war klar, dass nach so einem großen Merger mussten wir eine gemeinsame Plattform schaffen, um überhaupt ein performantes Miteinander möglich zu machen. Außerdem gab es dann diese Problematiken, dass viele, zumeist ältere Kollegen, nach so einem Merger Angst hatten, dass sie ihre Existenzberechtigung verlieren, dass sie sich umgewöhnen müssen, dass für sie irgendwas schlechter wird oder sonstige Sachen. Daher war es natürlich für uns absolut wichtig und vorrangig, den Leuten zu zeigen, so, wir sind jetzt eine Firma, wir gehören zusammen und wir schaffen für euch eine Plattform. Nachdem das klar war, beschlossen wir in vielen kleinen IT-Meetings dann die für uns wichtigsten Kriterien. Ganz klar, Stabilität und Performance waren die Hauptkriterien, alleine um unsere Kundenwünsche zu erfüllen. Auf der anderen Seite war es dann für die IT Skalierbarkeit, Lizenzkosten, weil schließlich mussten wir die auch noch vertreten. Für mich persönlich kam dann noch ein wichtiger Punkt hinzu. Ich wollte die Unterstützung für einen offenen Verzeichnisdienst haben. Weil als ich Novell hatte, begab ich mich zu sehr in eine Produktabhängigkeit, die mir wirklich schon sehr schwer auf dem Herzen lag. Und das wollte ich zukünftig vermeiden. Die NS hat zwar sehr viel dazugelernt in den letzten Monaten, sie wurde offener, es wird LDAP unterstützt, hat man nicht gesehen, alles schön. Aber naja, zu spät. Über Active Directory möchte ich jetzt lieber nichts sagen. Da halte ich die Füße still und warte ab, bis die Beta-Phase vorbei ist, sprich Service Pack 5 oder 6 draußen ist. So. Die Kandidaten für die neue Plattform standen natürlich schnell fest. Das waren zum einen NetWare 5, zum anderen Windows NT. Die 2000er-Reihe haben wir komplett außen vor gelassen. Und zum anderen mein Favorit Samba, damals schon mit dem Wunsch, LDAP zu integrieren. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass die Kandidaten, das war der Stand Juli, August 2001. Vielleicht sieht es heute etwas anders aus, man weiß es nicht. In dieser Tabelle habe ich mal unsere Kriterien aufgelistet und habe versucht, so objektiv es geht, die Kandidaten zu bewerten. Der eine oder andere von Ihnen wird sicherlich ganz andere Erfahrungen gemacht haben und auch eine ganz andere Bewertung finden, aber ist ja auch normal bei uns im Business. Meine Bewertungen reichen von einem Doppelplus für sehr gut bis zu einem Doppelminus für ziemlich mies. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Bewertung einzeln erläutern, sondern denke, es ist interessanter, kurz zu erläutern, was wir unter den einzelnen Kriterien verstehen, weil da gibt es große Unterschiede. Bei Performance war zum Beispiel für uns ausschlaggebend nicht, wie schnell ist der Server nach vielen Benchmarks oder ähnlichem, sondern wie ist das Verhalten für den Benutzer? Wie fühlt er sich, wenn er sich anmeldet? Ist das Anmeldeverhalten schnell? Geht es schnell? Kann er schnell kopieren, schnell löschen, Dateien öffnen und so weiter? Bei der Skalierbarkeit, als Schlagwort Clustering, ist klar, wollten wir uns offen halten, aber auch die Skalierbarkeit der Filesysteme. Sprich, kann ich einfach mal kurz zwischendurch ein Disk-Array reinhängen, um ein paar hundert Gigabyte dazuzunehmen. Im Optimalfall dann natürlich im gemounteten Zustand. Bei der Stabilität verstanden wir alle eindeutig und ganz klar ungewollte Stillstände oder ungewollte Reboots. Da ich jetzt nicht die ganze Zeit auf Microsoft rumhacken will, sage ich dazu lieber nichts mehr. Lizenzkosten. Samba und LDAP haben gar keine. Als wir das der Geschäftsleitung verkauften und die ganzen Vorteile erzählten und zum Schluss sagten, null Lizenzkosten, da hätten sie aber das große Grinsen in den Gesichtern sehen müssen. Außer beim Controller, der schaute uns etwas skeptisch an und fragte nur noch, ja, Herr Schwörer, wie soll ich denn die Software abschreiben? Ja. Wir haben das Problem gelöst, wir haben Schwarzgeldkonten gegründet. Klappt. Verzeichnisdienst, sicherlich, sofern einer vorhanden ist, haben wir den versucht zu bewerten. Die NDS war lange Zeit für mich eine Art Referenz. Vieles messe ich auch heute noch daran. NT, gut, ist gerade ein bisschen unfair. Sein Domainkonzept ist in dem Sinne kein Verzeichnisdienst. Für Samba die Integration eines Drittproduktes, hier OpenLDAP. Bei den offenen Standards dachten wir jetzt nicht an irgendwelche IEE-Geschichten oder sonstige Sachen, sondern wir überlegten uns zum Beispiel bei Novell die Filesysteme. Dort finden wir ein NCPFS vor. Bei Windows NT finden wir wiederum NTFS in den verschiedensten Versionen. Nur bei Samba hatten wir so relativ offene Standards wie Extended 2 oder ähnliches. Die Dokumentation, ja, das ist ein etwas unfairer Punkt gegenüber Samba, weil kommerzielle Produkte wie von Microsoft oder von Novell, die stecken natürlich locker mal kurz ein paar Millionen in irgendein Handbuchdesign. Toll, da hat man dann 10 Bücher. Mag schön sein, ist bei Samba natürlich gar nicht machbar. Die Jungs arbeiten mehr freiwillig daran, kriegen wenig Geld dafür wahrscheinlich und haben wahrscheinlich noch viel, viel weniger Lust daran, irgendwelche ausgiebigen Handbücher zu schreiben.
Gut. Ich glaube, das mit dem wenig Geld stimmt nicht wirklich.
Was?
Ich glaube, das mit dem wenig Geld stimmt nur teilweise.
Oh, ich wechsle. Ist in Ordnung. Ja.
Warum hat denn Samba bei der Skalierbarkeit nur eine Null bekommen? Was ist denn da das, was irgendwie fehlt oder genau was gar nicht läuft? Oder was?
Nee, was gar nicht läuft, kann man nicht sagen. Wir haben versucht bei der Skalierbarkeit, natürlich auch bei dem Clustering zum Beispiel. Wie weit ist es möglich, mit Bordmitteln oder mit eigenen Mitteln der jeweiligen Distribution oder der jeweiligen Kandidaten die Sachen aufzubauen? Novell kommt natürlich mit eigenen Clustergeschichten. Microsoft, ganz klar, bei Samba und OpenLDAP ist Clustering nicht vorrangig das Ziel gewesen, sondern man muss es wiederum mit anderen Open-Source-Tools vielleicht überhaupt erst realisieren. Daher haben wir dort einen ausreichend gemacht. Außerdem ist das ja auch ein gemischter Wert, es geht ja auch ums Filesystem und ähnliches.
Das Problem beim Filesystem?
Das ist optimal. Also da hätte Samba jetzt eigentlich mit Unix natürlich ein Plus-Plus kriegen müssen. Hey.
Ah, okay.
Aber halt die Clustering-Geschichten, das sieht halt etwas schlechter aus. So, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung unserer vier höchsten Prioritäten. Das sind auch die, die wir dann der Geschäftsleitung verkauft haben. Klar, Stabilität und so weiter. Es gab noch weitere Faktoren für die Entscheidung für Samba, wie zum Beispiel die offenen Quellcodes, die uns oft das Leben erleichtert haben, weil wir nachgucken konnten, wie etwas abläuft, insbesondere bei der Skripterstellung oder so. Oder was uns besonders gut gefiel, waren die extrem schnellen Fehlerbehebungen oder die Hilfe, die man bekam, wenn man zum Beispiel mal eine Frage an die Mailingliste gerichtet hat. Wer es vielleicht mal beobachtet hat, jemand stellt eine Frage, innerhalb von 10, 15 Minuten teilweise kommt wirklich eine super qualifizierte Antwort und das Problem ist auch behoben. Das sollte man mal bei Novell versuchen. Da wollen die 500 Mark haben und man wartet 2 Tage. Wie schaut nun die neue Struktur aus, nachdem wir für uns zusammen entschieden haben und es eingeführt haben? Ganz klar, wir haben das PDC-BDC-Prinzip in der gesamten Fläche aufgebaut. Der Primary steht bei uns in der Zentrale in Hannover. Die Backups jeweils einer pro Niederlassung oder Kundenbetreuungszentren. Das sind ungefähr 25 bis 30 derzeit. Die User sind jetzt in den Genuss gekommen, wieder mit Roaming Profiles zu arbeiten. Die Novell-User kannten es, die ehemaligen deutschen Postbenutzer nicht. Unsere Kleinstruktur wird jetzt optimal genutzt. Wir brauchen keine zusätzlichen Clients wie zum Beispiel oder kleinen Software wie zum Beispiel bei dem Einsatz von Novell, wo wir noch einen Client dazu boppen mussten, der die Performance gedrückt hat. Jetzt funktioniert es endlich optimal. Die Anmeldezeiten sind sehr kurz geworden. Die Benutzer freuen sich sogar alle. Wir setzen gemischt Windows NT 4 mit Service Pack 5 und 6 ein und vereinzelt jetzt auch Windows 2000, insbesondere auf Notebooks. Tja. Ansonsten gibt es regionale und globale File-Sharings. Darunter verstehen wir, in der Zentrale gibt es 150 GB Daten, die werden geshared, sodass jeder aus jeder Lokation darauf zugreifen kann. Das sind also firmenwichtige Daten, Tabellen, hat man nicht alles gesehen, überwiegend Office-Applikationen. Es gibt aber auch regionale File-Sharings, das sind dann die, die für die Niederlassung nur von Bedeutung sind, wo Zeitpläne und sonstige Sachen verwaltet werden. Tja. Wir haben jetzt eine einheitliche Benutzerverwaltung, komplett auf LDAP laufen. Dadurch werden nicht nur jetzt Samba-Accounts gemanagt, sondern auch gleichzeitig die ganzen Listen für Proxy, Mail, Intranet, Datenbanken, Anmeldung am Oracle und solche Sachen. Das wird also jetzt alles komplett über das LDAP gehandelt. Die Replikation der LDAP-Daten für das PDC-BDC-Prinzip beruhen auf LDAP-eigenen Mechanismen. Da kommt von OpenLDAP der berüchtigte Slurp-Daemon dazu, der alle Daten in Sekundenschnelle im ganzen Land verteilt. Tja, und eine zentrale Administration, na gut, ist Standard. Dieses stellt jetzt nur eine Momentaufnahme dar, wie wir es jetzt haben. Wir planen in der näheren Zukunft auch die Integration zentraler Print-Server, servergestütztes Faxen und so weiter, wo Samba für uns eine absolute Schlüsselrolle spielt. Egal, was wir jetzt planen, wir sind der Meinung, dass wir mit Samba schon das richtige Produkt gefunden haben und werden daraufhin auch weiterhin alles aufbauen. Wie wird Samba bei uns eingesetzt? Wie schaut so ein genereller Server aus? Wir setzen die Version, ist nicht ganz richtig, eigentlich 2.2.2 und 2.2.3 ein. Das Ganze läuft auf Server mit SUSE Enterprise 7 für die IA32-Plattform, wobei es in der Zentrale einen modifizierten Kernel gibt in der Version 2.4.18, wo ich das XFS von Silicon Graphics in der Version 1.1 von Hand eingepatcht habe. In den Niederlassungen arbeiten hingegen unveränderte SUSE-Kernel, da ist es noch die Version 2.4.7. Jo. Für den unternehmensweiten LDAP-Einsatz kommt derzeit OpenLDAP in der Version 2.0.11 zum Einsatz. Dadurch wird natürlich Protokollebene LDAP V2 und V3 unterstützt, wobei wir komplett nur auf V3 arbeiten. Ja gut, die Filesysteme XFS und RiserFS ist in Ordnung. Das ist zwar jetzt nicht sehr spektakulär und es gibt sicherlich von dem einen oder anderen neuere Versionen, aber für uns war es weitaus wichtiger, dass die Sachen optimal miteinander funktionieren und Top-Ergebnisse liefern. Und das tun sie auch. Tja, jetzt kommt der Punkt, der meine Erfahrungen und Eindrücke beschreiben soll. Als größten Punkt empfand ich die Migration von Novell zu Samba. Nicht nur, dass alles im Grunde auf die NDS hin abgestimmt war und wirklich reger Gebrauch aller File-Systemrechte gemacht wurde, da gibt es ja einen ganzen Haufen wie Modify, Create und Delete extra nochmal gesondert. Nein, wir mussten natürlich auch Probleme haben bei der Übernahme der Daten. Haben Sie schon mal versucht, 150 GB Daten von einem Network-Volume zu irgendwas unter Linux zu bringen? Jo, gute Sache. Ich kann Gott oder eher dem Volker Lennecke danken, dass es das Paket NCPFS für Linux gibt. Weil das hat mir im wahrsten Sinne des Wortes auch die Haut gerettet. Damit konnte man Network-Volumes unter Linux mounten und dann war es natürlich ein einfaches mit EarthSync die Filesysteme zu synchronisieren und jederzeit aktuell auch zu halten, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann endgültig umgeswitcht haben und Novell den Gnadenstoß gegeben haben. Bei der Übernahme der ACLs musste ich hingegen sehr viel Vorarbeit bei den Usern leisten. Natürlich wollte keiner Zugeständnisse machen, dass er auf seine vielen Rechte verzichtet und auf ein Minimum wie Read, Write und Execute kommt. Außerdem hatte jeder so den Gedanken, ich habe es ja immer so gemacht, warum sollte ich es ändern? Es funktioniert doch. Gut, wir haben nach vielen Hin und Her, haben auch wirklich den Letzten bekehrt, dass er mit diesen mageren Rechten zurechtkommt. Heute muss ich zugeben, sind sie wirklich alle durch die Bank weg glücklich, dass es nur noch so wenig sind, weil wenn man jetzt fragt, was soll der Kollege denn für Rechte auf dein Verzeichnis haben? Dann kommt nicht mehr, darf er einen Modify machen, Create und Delete oder doch schreiben. Ja. Nein, heute braucht er nur sagen, nee, er darf lesen oder nee, er darf alles. Simpel. Mal kurz gucken, ob ich jetzt was vergessen habe. Der nächste Punkt, Implementierung von LDAP. Bis dato hatte ich alles so im eigenen Kämmerchen für mich gestaltet und habe auch alles probiert. Es war mehr eine One-Man-Show anfangs. Nun musste ich mit all meinen Kollegen aus den anderen Bereichen, wie Proxys und Internet-Applikationen, darüber sprechen, was für Belange und Wünsche sie denn haben, die ich leider gleich berücksichtigen muss. Denn es gibt wirklich bei LDAP nichts Schlimmeres, als den Service fertig zu machen, mit Daten und Leben zu füllen und dann festzustellen, ups, uns fehlt ein Attribut. Weil nach Murphys Gesetz ist es ganz klar, das Attribut, was fehlt, basiert bestimmt auf irgendwelchen undokumentierten, ominösen und völlig unsinnigen Werten, die kein Mensch weiß. Gott sei Dank blieb uns das erspart. Was bei dem Einsatz von LDAP uns leider auffiel, war dann, dass die Tools, die im Internet zu finden waren, doch noch sehr im Anfangsstadium begriffen sind. Schon gar nicht ist daran zu denken, dass man Tools findet, die große Massen von User-Daten übernehmen können. Weil davon sind die noch weit entfernt. Das sah dann schon nach ziemlich viel Arbeit für mich aus. Wir haben im Schnitt rund 500-600 User. Dazu kommen ein paar tausend Gruppen, für die Gruppenberechtigung im Filesystem. Dazu kommen noch ein paar hundert andere Ressourcen, Printer und hat man nicht gesehen. Also mir graut es schon davor. Aber ich habe mir dann einfach ein paar Skripte gebastelt, wofür ich hier jetzt Perl wärmstens empfehlen könnte. Ich habe zum Beispiel mit Perl angefangen, die SMB-Pass-WDs und Shadow-Dateien und ähnliches aus den alten Domänen einfach zu migrieren, die Daten auszulesen und daraus die neuen LDAP-Einträge zu generieren. Das hat mir schon ziemlich viel Arbeit erspart. Interessant war aber auch bei der LDAP-Einführung, die Attribute erstmal herauszufinden, die man wirklich braucht, damit so ein Samba-Account funktioniert. Egal, ob es nur ein Workstation-Account ist oder ein User-Account. Bis sowas funktionierte, auch mit den POSIX-Authentifizierungs-Applikationen, verging dann doch schon ein bisschen Zeit und viel Schmalz verging, bis wir dahinter gekommen sind, was so ein Account alles braucht. Mittlerweile sind es jetzt, glaube ich, 34 Attribute, die man wirklich minimal braucht, damit jede Art von Applikation durch LDAP eigentlich authentifiziert werden kann bei uns. Dabei waren zum Beispiel wiederum der Punkt offene Quellcodes für uns eine hervorragende Informationsquelle, da wir selbst in den Source Codes mal nachschauen konnten, wie authentifiziert sich Xamarin zum Beispiel am LDAP? Was wird an Attributen abgefragt und ähnliches? Da gab es dann auch ominöse Parameter wie die RID. Vorher noch nie etwas gehört davon. Da stand aber dann wenigstens auch drin, wie sie sich berechnen und wie sie aussehen muss. Toll, klasse. Ansonsten ist zu LDAP nicht viel zu sagen. LDAP ist... Die könnte ich zumailen. Ansonsten, es gibt auch hervorragende Artikel derzeit. Die fangen zwar erst an mit der Geschichte Xamarin und LDAP, wie zum Beispiel in der IX Ausgabe 4 diesen Jahres von Volker Lendecke selbst. Tja, ansonsten, klar kann ich auch bei Bedarf mal so eine Liste zuschicken, wer Interesse hat, ähnliches.
Sicherlich. Also ich kann das sicherlich mit in auf die Webseite stellen.
Ist nichts Geheimes. Tja, ansonsten bleibt zu LDAP nicht mehr viel zu sagen. LDAP ist ein wirklich sehr schneller und performanter Dienst, genauso wie Xamarin. Und ich denke, dass diese beiden Applikationen auch in Verbindung zu den Applikationen gehören, die, wenn sie einmal laufen, wirklich dem Administrator mehr Ruhe und Freizeit bescheren. Der nächste Punkt, der für mich sehr interessant war, war die flächendeckende Installation der Server. Ich habe beim Anfang des Projektes schon befürchtet, dass das Schlimmste werden wird. nicht, es war nicht so. Es war sehr überraschend. Eine absolut easy Geschichte. Wir haben in der Zentrale mal versucht, einfach nur einen Niederlassungsserver aufzusetzen und haben dann dessen Konfigurationen und Softwarestände einfach geklont. Nachdem das geschehen war, haben wir dann noch kurz ein paar Parameter angepasst, wie NetBIOS-Name, IP-Adresse für den LDAP-Service und ähnliches, und siehe da, es lief. Das war also ein Aufwand pro Server von knapp einer Stunde. Und sorry, das sollte mir jemand mit Nobel mal nachmachen. Außer in der Werbebroschüre, da geht es. Bleibt noch was zu sehen. Gut, den Hinweis auf den Artikel von dem Volker haben wir gerade hinter uns. Ich kann jedem empfehlen, der sowas überhaupt mal vorhat oder vielleicht auch nur mal testen möchte, raten mal diesen Artikel zu lesen. Er gibt wirklich einen guten Einstieg dafür.
Es gibt auch andere Autos, also so ist es nicht.
Es ist ein deutschsprachiger Artikel gewesen. tja. Was bleibt noch? Ach so, ja gut, als die Server natürlich installiert waren, dass ein Kollege kurz vor Ort mal die PCs in die Domäne eingebucht hat, war dann eigentlich schon gar nicht mehr der Rede wert. Ich könnte jetzt noch so ein paar Geschichten davon erzählen, aber ich denke, das würde irgendwann auch ein bisschen zu lang werden und wir wollen auch irgendwann sicherlich nach Hause. Daher komme ich lieber mal zu dem Punkt Learning by Doing. Ich musste selbst sehr, sehr viel dazulernen. Manches war auch recht schmerzhaft, weil ich habe so manches Wochenende und manche Nacht da drinnen dann verbracht, meistens natürlich auf mein Unwissen hin bezogen, weil ich wirklich manchmal wirklich dumme Sachen getan habe. Zum Beispiel habe ich bei dem ersten Niederlassungsserver den Fehler gemacht, die Secrets-TDB neu anzulegen. Die wissen, was damit passiert, werden jetzt wahrscheinlich schon lachen. Das hatte nämlich hatte dann den Effekt, dass alle PCs in der Domäne, wenn sie eingebucht waren, die User erstmal ihre ganzen Profildaten neu gemacht werden mussten. Sprich, Rechte waren verschwunden für die Drucker, der Bildschirm sah anders aus. Und wenn man so ein Gewohnheitstier seine Umgebung wegnimmt, das gibt Ärger. Also ich habe dann wirklich massig neue Schimpfwörter kennengelernt. Den Fehler habe ich nur einmal gemacht. Danach haben wir dann immer von der Vorversion die Secrets-TDB kopiert. Und das war es dann auch gewesen. Ein anderes Beispiel, wo ich viel bei gelernt habe, war dann meine Skripte für das Anlegen und Verwalten von Benutzern und Workstation im LDAP. Für so einen Account muss man bekannterweise eine UID-Number generieren, die überall eindeutig ist. Ich dazu dann ganz simpel einfach alle LDAP-Einträge durchgesucht, habe mir alle UIDs zusammengesucht, habe mir die höchste rausgesucht, habe eins drauf addiert und habe den Satz weggeschrieben. Klappte gut eine Zeit lang. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann auffiel, dass wir eine kleine Unachtsamkeit im LDAP-Konfigurationsskript hatten. Weil LDAP liefert standardmäßig, wenn man nichts ändert, nur ein paar hundert Antworten zurück. Schade, wir haben ein paar tausend gehabt. Dadurch kam es zu dem Fehler, dass ich bei so einer Suche immer ein und dieselbe UID-Number bekam und immer fröhlich eins drauf addierte und das Ding wegschrieb. Nach wenigen Tagen hatte ich dann 270 Accounts mit ein und derselben UID-Number, aus der sich natürlich auch die Relative-ID, diese RID von NT noch berechnete. Der Fehler fiel erst auf, als wir krampfhaft versuchten, eine Windows 2000 Workstation mit einzubuchen. Wir dachten schon, sagen wir Probleme? Kennen wir gar nicht. Naja, nach vielem Hin und Her sind wir darauf gestoßen, dass diese Remote-ID überall gleich war. Wir haben kurz per Perl dann mit ein paar Zeilen das ganze Ding schnell korrigiert und siehe da, es funktionierte wieder einwandfrei. Aber bis dato wusste ich nicht mal, was eine Relative-ID überhaupt ist.
An dieser Stelle auch mal kurz eine Lanze für Active Directory. Das hat Edward Ritschel schon erwähnt. Microsoft hat LDAP ein bisschen angepasst in der Hinsicht. LDAP konnte bis dato nicht, wenn man 1000 Einträge abgefragt hat oder 10.000 oder 100.000, dann musste der LDAP-Server die bis jetzt immer als Ganzes in seinem Speicher aufbauen. Sie in einem Rutsch dann runtergegeben. Das Protokoll gab es einfach nicht her.
dass man sagt, ich möchte die ersten 100, die zweiten 100, die dritten 100 und so weiter. Und letztendlich, für große LDAP-Server braucht man sowas. Und das ist eine von den Sachen, die Microsoft dann ins Active Directory eingebracht hat und auch komplett dokumentiert hat. Also sozusagen das als Kommentar zum Active Directory an der Stelle mal. Nee, das ist eine von den Sachen, also Open LDAP unterstützt es noch nicht. Das ist eine von den Sachen, die zu tun sind, um zu einem Active Directory PDC zu werden. Also das ist einfach, aber das ist dokumentiert, das ist einfach nur machen. In Anführungsstrichen.
Gut, die Zeit wird schon wieder knapp. Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, die Erfahrungen, die ich mit Samba und LDAP gemacht habe, waren überaus positiv. Und ich kann es jedem eigentlich nur empfehlen, der ähnliche Strukturen mal aufbauen muss oder sowas machen muss, es mit dieser Kombination zu tun. Ich bin heute noch froh, dass wir es getan haben. Es läuft bis jetzt durchgängig, noch keinen Absturz gehabt, noch nichts gehabt in dieser Hinsicht. Tja, dann bleibt mir zu dem Punkt jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Fragen vielleicht?
Gibt es einen Grund, warum Sie keinen Samba-PDC auf der Liste haben?
Doch, läuft. Das ist der in der Zentrale.
PDC ist verteilt.
Ja, und der PDC, der Primary, der läuft in der Zentrale. Das wäre dann der oberste Punkt, volles PDC-BDC-Prinzip. Der Primary steht bei uns in der Zentrale und die Backups stehen überall in den Niederlassungen.
Über LDAP-Integration.
Yes. Komplett.
Das Lieblingsfeature von Novell-Benutzern ist doch Salvage. Wollte ich gar nicht löschen. Aber wieder her.
Ja. Schmerzhaft.
Vielleicht könntest du mal die Frage wiederholen gerade.
Was?
Frage wiederholen.
Das, kommt das Salvage, dieses, auch diese Undelete-Funktion oder so, die sind natürlich hinfällig geworden. Dazu muss man die Benutzer auch erstmal ein bisschen erziehen.
Dazu ganz kurz, es gibt jetzt bei der neuesten Samba-Release wohl einen Recycle-Bin. Ein Netzwerk-Recycle-Bin, den ich selber zwar noch nie ausprobiert habe, aber in der Richtung gibt es inzwischen irgendwas.
Ich hätte noch eine Frage zur Administration der Ressourcen. Macht ihr das dann mit den NT-Werkzeugen oder direkt auf LDAP-Ebene?
Direkt auf LDAP. Wir machen also im Moment nichts direkt von NT aus, sondern alles komplett im LDAP und auch über entweder selbstgeschriebene Skripte, weil LDAP ein bisschen ja, unflexibel dafür ist, oder halt mit ein paar grafischen kleinen Tools. Aber eigentlich alles komplett im LDAP.
Welches Frontend käme da zum Einsatz?
Also die simpelsten sind zum Beispiel, wenn man nicht viel erwartet, sowas wie GQ. Das funktioniert recht stabil. Oder wer es etwas härter mag, der kann dann auch sowas wie W500 nehmen oder sowas.
Ja, wir haben gerade das Problem, dass einer der Kunden, der heute Novell im Einsatz hat, über sowas nachdenkt. Und die sind natürlich entsprechend die NDS-Admin gewohnt
Ja. Und
da etwas verwöhnt.
Den suche ich auch noch. Es wird auch viel darüber nachgedacht, ob wir da irgendwo in dem Bereich jemanden beauftragen, der sowas entwickeln kann. Aber bei uns geht es leider im Moment in die Richtung, dass wir von OpenLDAP vielleicht zukünftig auf das LDAP-Protokoll oder auf das LDAP-Produkt von Oracle umsteigen. Gerade aus diesen genannten Gründen, dass uns eine grafische Benutzerverwaltung fehlt. Für mich sicherlich kein Problem, aber die ganze Verwaltung muss bald an Leute abgegeben werden, die sich mit Samba nicht so auskennen, die auch Unix nicht ganz so kennen, sondern mehr so die Clicking-Administrator sind.
Ja, und es geht ja nicht nur um die Benutzer, sondern man möchte dann auch Drucker oder sonst irgendwas da mit rein integrieren.
Ja. Haben Sie irgendwelche Clusterlösungen dann im Einsatz?
Noch nicht.
Die Frage war noch Clusterlösungen nicht.
Noch nicht, nee. Das ist etwas, was wir sicherlich bald mal in Angriff nehmen wollen. Sonst noch irgendwelche Fragen?
Was für Datenbanken benutzt?
Wir greifen direkt von der Oracle-Seite her drauf zu. Oracle bietet da seine eigenen Schnittstellen.
Spielt SAP eine Rolle bei Ihnen?
Nein. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Sonst noch etwas?
Sonst noch Fragen?
Ah. hatten Sie eine flache oder eine hierarchische Struktur im LDAP implementiert?
Ich verstehe jetzt auch nicht.
Haben Sie die LDAP-Struktur in einzelne Organizational Units unterteilt oder pro Standort dann?
Pro Standort und teilweise in der Zentrale dann pro Abteilungen, weil bei der Suche von LDAP von LDAP-Ergebnissen oder so ist es dann wirklich völlig unabhängig, wo die sich dann drunter befinden. Weil LDAP durchsucht dann wirklich auch die ganzen Subtrees und ähnliches. Daher ist es schon der Einfachheit halber sehr wichtig, vielleicht auch diese ganzen Strukturen mit abzubilden.
Und können Sie noch ein paar Worte zur Hardware sagen? Intel, AMD, RAID, SCSI, IDE oder?
Im Moment gemischt. Es sind zwar im Moment ausschließlich Intel-Maschinen, aber von den Plattensystemen her kommt bei uns alles querbeet vor. Von SCSI-RAID-Systemen über IDE-RAID-Systeme, IDE-Disk-Arrays. Also es kommt alles gemischt drin vor. Nur bei dem Zentralserver ist halt viel Speicher wichtig gewesen, Hauptspeicher. Also jetzt im Moment haben wir gerade auf 2 GB aufgerüstet, das ist für uns schon recht viel gewesen. Wenn sonst nichts weiter ist.
Gut, dann bedanke ich mich erstmal an Michael Spürer.